Die Schafe beschlossen, sofort eine Expedition zum Dolm zu schicken, um das Ding ein für alle Mal aus ihrem Leben zu verbannen. Sie überlegten, wer mitgehen sollte. Claude hatte plötzlich ihr altes Gelenkleiden. Sarah musste ihr Lamm säugen und Lane bekam einen Niesanfall. Es stellte sich überraschend heraus, dass Moppel nachtblind war. Alle Schafe hatten Angst, nachts zum Dolmengrab zu gehen, kurz nachdem dort ein tanzender Wolfsgeist gesichtet worden war. Zuletzt bestand die Expedition aus Sir Richfield, Othello, Miss Maple, die ganz offensichtlich neugierig auf das Ding war, Maud, der nie rechtzeitig eine Ausrede einfiel, und Sora, die zu stolz war, um sich eine Ausrede auszudenken. Außerdem musste Moppel mit. Es half ihm nichts, dass er im Schuppen gegen einen Pfosten rannte, um die anderen von seiner Nachtblindheit zu überzeugen. Moppel war das Gedächtnisschaf. Draußen erwartete sie eine freundliche, warme Mondnacht. Angeführt von Richfield trabten sie zum Dolm. Maud hielt Wache, um eventuell auftauchende Wolfsgeister mit ihrer feinen Nase sofort auszubittern. Die übrigen Schafe streckten ihre Köpfe unter den Deckstein. Mit ein paar Huftritten hatte Othello die Erde aufgescharrt und das Ding ins Freie befördert. Was da vor ihnen im Staub lag, war nur eine Art dünne Kette mit einem Metallstück daran. Sie starrten das Menschending verachtungsvoll an. Moppel wollte das Ding von den Klippen werfen. Sora wollte es auf keinen Fall von den Klippen werfen. Sir Richfield wollte das Ding vergraben, aber berühren wollte er es nicht. Moppel hätte nichts dagegen gehabt, das Ding zu berühren, aber es vergraben und später vielleicht einmal darüber grasen wollte er nicht. Miss Maple überraschte sie alle. »Wir behalten das Ding«, sagte sie. »Es ist ein Indiz. Es ist nach Georges Tod aufgetaucht. Der Mörder könnte es verloren haben.« In diesem Moment zwängte sich Maud zu ihnen unter den Dolm. Sekunden später hetzte ein Lichtstrahl an ihnen vorbei. Drei Menschen waren ihm dicht auf den Fersen. Der Lichtstrahl fand George Schäferwagen und huschte die Wände empor. »Mach endlich die dämliche Taschenlampe aus«, sagte eine Stimme. »Es ist hell genug, um Weizenkörner zu zählen, und Tom O'Malley bringt eine Taschenlampe mit.« Der Lichtstrahl verschwand. »Wenn du weiterhin unsere Namen durch die Gegend posaunst, weiß ich wirklich nicht, warum wir uns diese idiotischen Strümpfe übers Gesicht gezogen haben«, beschwerte sich eine andere Stimme. Die Schafe kannten diese Stimme noch vom Vortag. »Harry, der Sünder.« Tom O'Malley kicherte. Den Schafen fiel auf, dass er nicht nach Alkohol roch. So hätten sie ihn fast nicht erkannt. »Hey«, sagte er, »nicht so nervös. Wir tun nichts Unrechtes. Wir tun, was getan werden muss. Für Glen Kill.« »Für Glen Kill«, murmelte Harry. Drei Schattengestalten stapften auf die Tür des Schäferwagens zu, zwei rundliche und eine sehr große, dünne. Metall blinkte im Mondlicht und Schlüssel rasselten. Sie rasselten lange. »Er passt nicht«, sagte Harry, der Sünder. Der Dünne trat dreimal gegen die Tür. »Fuck, George! Das war's dann wohl!« Er drückte seine Nase an den zwei kleinen Glasfenstern des Schäferwagens platt. »Was jetzt?«, fragte Tom. »Wir brauchen das Gras«, sagte Harry. »Wir brechen die Tür auf.« »Bist du verrückt?«, sagte Josh. »Das mache ich nicht. Das ist kriminell.« »Aber Beweismittel auf die Seite schaffen ist legal, was?«, höhnte Harry. »Wenn Sie hier Rauschgift finden, ist es vorbei. Kein Elfendolm, kein Ponyreiten, kein Keltenkulturzentrum. Und dein Küstenhotel kannst du dir auch abschminken.« »Vielleicht gibt es gar kein Rauschgift«, sagte Josh. »Was sonst? Wie hat sich der alte George denn die ganze Zeit über Wasser gehalten, mit seinen traurigen paar Schafen, dass ich nicht lache?« Den Schafen zitterten vor Empörung die Knie. »Harry hat recht, Josh.« Tom schwankte aus Gewohnheit ein bisschen hin und her. »Er hat niemanden hierher gelassen und sogar mit einer Pistole herumgeballert, um uns Angst zu machen. Warum, frage ich dich? Er hätte aus dem Land eine Goldgrube machen können, Küstenhotel und alles.« »Weil das Land schon eine Goldgrube war, das ist die Antwort. Nachts Boote am Strand, dann das Zeug weiter in den Schäferwagen und am nächsten Tag mit seiner alten Kiste nach drüben.« Josh schüttelte weiter den Kopf. Weiße Köpfe erschienen an der Tür des Heuschuppens. Jedes Schaf auf der Weide hörte jetzt gespannt zu, und nicht nur die Schafe. Maud hatte schon längere Zeit unruhig die Luft eingesogen. Die bestrumpften Männer konnte sie von hier aus nicht riechen. Trotzdem glitt bei jedem Atemzug eine Ahnung von Menschengeruch an ihr vorbei. Sie hatte die Schuld zuerst dem Ding gegeben, aber das Ding lag am Boden. Der Menschengeruch hingegen sickerte von oben herab. Sie streckte den Kopf in die Höhe und witterte. Jetzt war sie sich sicher. Jemand lag auf dem Dach des Dolmengrabes. Ein Meisterjäger, das war Maud sofort klar. Maud erstarrte. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. In ihrer Unfähigkeit zu fliehen, versuchte sie wenigstens, den Jäger auf dem Dach so gut wie möglich auszuwittern. Ein Mensch. So viel war klar. Am Schäferwagen trat der Dünne wieder gegen die Tür. Der Mann auf dem Dolm spannte sich an. In diesem Moment wusste Maud, dass der Mensch nicht sie jagte, sondern die drei Männer am Schäferwagen. »Haben Sie den Wagen vielleicht durchsucht?«, fragte Tom. »Nichts haben Sie getan. Keine Ermittlungen, keine Fragen. Sie stecken alle unter einer Decke. Die Polizei und die Rauschgiftmafia. Alle gekauft.« In Toms Stimme klang etwas Enttäuschung darüber mit, dass sich niemand die Mühe gemacht hatte, ihn zu kaufen. »So«, der Dünne klang ärgerlich, »und warum müssen wir dann unbedingt hier einbrechen, wenn sich sowieso niemand für das Zeug interessiert?« Sie schwiegen. Harry trat halbherzig gegen die Tür. Im Inneren blieb es still. Tom öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Er wandte sich von den anderen beiden ab und wollte in Richtung Asphaltstraße davon. Dann erstarrte er. »Ein Auto«, fauchte er. Die Schafe hatten es schon längst gehört. Ein großes, schnurrendes Auto ohne Lichter schlich sich die Asphaltstraße entlang. Es blieb stehen und hörte auf zu schnurren. Die drei Menschen brachen in Panik aus und rannten wie Hühner auseinander. Die Schafe staunten. Bisher war ihnen nicht aufgefallen, wie schreckhaft Menschen sein konnten. Sie selbst waren stolz, weil sie trotz des Autos die Nerven behalten hatten. Dann entdeckten alle drei Männer gleichzeitig den Heuschuppen. Sie galoppierten darauf zu, stürzten sich hinein an den verdutzten Schafen vorbei, die Leiter hinauf auf den Heuboden. Wie Milchtropfen spritzten die Schafe ins Freie, dem Menschen entgegen, der von der Asphaltstraße kam. Aber der Mensch beachtete sie nicht. Ohne Eile ging er auf den Schäferwagen zu. Maud hatte der allgemeinen Katastrophenstimmung widerstanden. Sie blieb weiterhin auf den Wolf über ihren Köpfen konzentriert. Er hatte sich flach gegen den Stein gepresst. Er atmete hastig. Maud verstand, dass auch der Meisterjäger Angst hatte. Der Mensch am Schäferwagen trat nicht gegen die Tür. Er klopfte, wartete. Dann machte er sich fast geräuschlos am Schloss zu schaffen. Ein feines, metallisches Klicken zirpte über die Weide wie der Ruf einer Grille. Doch die Tür blieb zu. Schließlich drehte sich der Mensch um und schritt wieder zum Feldweg hinauf. Ein Motor summte. Stille. Der Mann auf dem Dolm verschwand lautlos, ohne mehr zurückzulassen als etwas Zwiebeldunst. Etwas später tauchten die drei anderen Männer verschüchtert aus dem Heuschuppen auf. Schweigend machten sie sich zurück ins Dorf. Die Tür des Schäferwagens schien ihnen auf einmal egal. Die Schafe beobachteten diese Vorgänge und blieben noch eine Weile wachsam. Irgendwann kehrte Ruhe ein. Nachtinsekten zirpten ihnen appetitanregend aus dem Gras entgegen und alles duftete nach feuchten Kräutern. Sora genoss das mitternächtliche Grasen im Mondlicht. Es versetzte sie in eine angenehme Stimmung, angeregt und doch philosophisch, meditativ und unternehmungslustig zugleich. Gedankenversunken graste sie sich bis an den Rand von George's Place. Auf der anderen Seite von George's Place stand schemenhaft ein Schaf und sah sie an. Normalerweise hätte Sora nicht weiter darauf geachtet, aber irgendetwas in diesem Schaf kam ihr seltsam vor. Vielleicht sogar ein wenig bedrohlich. Sora hob witternd den Kopf, aber der Wind hatte gedreht und verriet ihr nichts. Sie sah genauer hin. Gewundene Hörner. Sir Richfield. Sora war erleichtert. Sie blökte freundlich zu Sir Richfield hinüber. Aber Richfield antwortete nicht. Sora erinnerte sich daran, wie schwerhörig Richfield in letzter Zeit geworden war und blökte lauter. Richfield drehte den Kopf und sah zum Dolm hinüber. »Er ist weg, was?« flüsterte er. Sora war überrascht, wie sanft Richfields Stimme klingen konnte, wenn er flüsterte. Sie überlegte, wen er gemeint haben konnte. Den Meisterjäger? George? Auf einmal war sie sich sicher, dass er George gemeint haben musste. »Er kommt nicht wieder, was?« insistierte Richfield. »Nein«, sagte Sora, »er kommt nicht wieder.« »Und Richfield, der Narr, hat zugesehen«, sagte Richfield beinahe fröhlich. Sora starrte zu ihm hinüber. Sie hatte plötzlich das Gefühl, in einen Abgrund zu blicken, tiefer und wilder als der an den Klippen. Sie schloss kurz die Augen, um sich zu sammeln. Als sie wieder öffnete, war Richfield von seinem Platz verschwunden. Sora spähte umher. Sie sah Richfield bei dem Dolm wieder auftauchen und trabte hinter ihm her. Es war Soras Natur, die Abgründe dieser Welt zu erkunden. »Was meinst du mit zugesehen?« flüsterte sie Richfield zu. Der sah sie erstaunt an. »Was?« blökte er. »Was meinst du mit zugesehen?« raunte Sora etwas lauter. »Lauter!« blökte Richfield. Sora schüttelte den Kopf und trabte nachdenklich zu ihrem Felsen.